Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen: Der syrische Präsident Assad zeigt sich kompromisslos in seiner ersten Rede nach den blutigen Protesten. Wir fragen, ob er damit noch durchkommt. Die italienische Regierung will Flüchtlinge aus Lampedusa im Land verteilen, doch die Politik spielt mit. Beim führenden Hörgerätehersteller Sonova treten Konzernchef und Finanzchef zurück. Es gibt Insiderverdacht. Und schließlich, auch Wasserflöhe haben ihre Familiengeschichte. Dieter Ebert studiert sie mit großem Erfolg. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Thomas Fuchs mit den Nachrichten.
In Syrien hat sich Präsident Assad erstmals zu den jüngsten Unruhen in seinem Land geäußert. Vor dem Parlament in Damaskus sprach Assad von einer ausländischen Verschwörung, deren Ziel sei es, Syrien in einen religiösen Konflikt zu treiben. Wesentliche Reformen kündigte der Präsident keine an, und auch der seit bald 50 Jahren geltende Notstand gilt vorerst weiter. Das internationale Militärbündnis NATO hat offiziell die Kontrolle über den Militäreinsatz in Libyen übernommen. Nach Angriffen der Gaddafi-Truppen erlitten die Rebellen Rückschläge. Unter anderem mussten sie offenbar die wichtige Ölstadt Ras Lanuf aufgeben. Unterdessen hat China die NATO-Offensive in Libyen scharf kritisiert. Der Einsatz militärischer Gewalt sei nicht die Antwort auf Probleme, sagte Staats- und Parteichef Hu Jintao beim Besuch des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy in Peking. Die italienischen Behörden haben auf der Insel Lampedusa mit dem Abtransport von etwa 6'000 Flüchtlingen begonnen. Die Migranten aus Nordafrika sollen mit Schiffen in andere Regionen Italiens gebracht werden. Regierungschef Silvio Berlusconi reiste aus Rom an, um sich ein Bild von der dramatischen Lage der Flüchtlinge zu machen. Gemäß Medienberichten werden die Flüchtlinge wohl einige Tage auf den Schiffen verbringen müssen, bis die Aufnahmelager unter anderem auf Sizilien und in der Toskana vorbereitet sind. Im japanischen Fukushima soll mit besonderen Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Radioaktivität vorgegangen werden. Der Kraftwerkbetreiber TEPCO kündigte an, er werde den belasteten Boden um die havarierten Reaktoren mit Kunstharz besprühen. Und die Behörden überlegen sich gemäß einem Medienbericht, einige der Reaktoren mit Planen zu überdecken. Auf diese Weise könnten sich die Arbeiter möglicherweise jeweils etwas länger im Gefahrenbereich aufhalten. Im Erdbeben- und Tsunami-Gebiet ist die Zahl der Toten inzwischen auf 11'250 gestiegen. Laut den japanischen Behörden werden noch über 16'000 Menschen vermisst. In der Elfenbeinküste haben Kämpfer des international anerkannten Präsidenten Ouattara nach eigenen Angaben 2 weitere Städte eingenommen. Offenbar rücken sie gegen San Pedro vor, den weltweit wichtigsten Kakao-Exporthafen. Kämpfe gab es offenbar auch rund um die Hauptstadt Yamoussoukro. Dort bekämpfen sich Ouattaras Soldaten mit denen des abgewählten Präsidenten Gbagbo. Der Papst kündigte an, einen Vermittler in die Elfenbeinküste zu entsenden. Beim Gesandten handelt es sich um einen ghanaischen Kardinal. Beim führenden Hörgerätehersteller Sonova treten Konzernchef und Finanzchef zurück. Zudem gibt Firmengründer Andy Ries das Präsidium des Verwaltungsrats ab. Es steht der Verdacht auf Insidergeschäfte im Raum. Laut der Börsenaufsicht verkauften Verwaltungsrat und Management Wertpapiere ihrer Firma, kurz bevor diese um mehr als 20% einbrachen. Die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte im Kanton Zürich hat bereits eine Voruntersuchung wegen des Verdachts auf Insiderhandel eröffnet. Die SBB hat noch nie so viele Fahrgäste befördert wie im letzten Jahr. Täglich fuhren mehr als 950'000 Menschen in den Zügen, 6% mehr als im Vorjahr. Jeder dritte Arbeitnehmer fahre heute mit dem Zug zur Arbeit, heißt es in einer Mitteilung. Einen Rückgang meldet die SBB jedoch beim Gewinn. Dieser sank um 70 Millionen auf knapp 300 Millionen Franken. Der Schweizer Biolandbau vermeldet eine positive Trendwende. Erstmals seit 7 Jahren gab es bei BioSwiss letztes Jahr mehr Neuanmeldungen als Aussteiger. Mehr als 5.500 Betriebe arbeiteten nach den Richtlinien der Vereinigung. Der wachsende Bedarf an Bioprodukten könne damit aber nicht gedeckt werden, hieß es an einer Medienkonferenz. Der Umsatz mit Bioprodukten legte im vergangenen Jahr um 6% zu, auf 1,6 Milliarden Franken. Davos und St. Moritz wollen die Olympischen Winterspiele 2022 nach Graubünden holen. Die Bündner Kandidatur soll eine Alternative zum Gigantismus städtischer Austragungsorte sein. Die Olympiapläne werden von Politikern und Touristikern der beiden Ferienorte sowie von der Kantonsregierung unterstützt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.398 Punkten plus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.354 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 29,93 gehandelt, der Dollar zu 92,22. Das Wetter. Heute Abend gibt es noch letzte Schauer, dann locken sich die Wolken auf. Morgen ist es in der Deutschschweiz zunächst teilweise sonnig, später beginnt es von Westen wieder zu regnen. Mit auffrischendem Südwestwind erreichen die Temperaturen 14 Grad. Im Süden ist es morgen ziemlich sonnig bei Temperaturen um 19 Grad. Am Freitag hat es im Norden noch einige Wolkenfelder, generell ist es aber ziemlich sonnig bei 19 Grad im Osten und 22 Grad im Westen und Süden. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr, die wichtigsten Meldungen in Kürze. Stau nach Unfällen im Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Meggenwil und Aarau Ost. In der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen St. Gallen Winkeln und St. Gallen Kreuzbleiche. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Zürich Seebach und Wallisellen und zwischen Dietikon und Zürich Affoltern. Sowie in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen Emmen Nord und Emmen Süd.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Syrien erlebt einen Präsidenten ohne Kompromisse. Fragen zu einer gespenstischen Rede in Damaskus. Und Israel verpasst gerade eine große Chance. Gespräch mit dem Tel Aviver Professor Carlo Strenger über arabischen Aufbruch und israelische Angstreflexe. Dazu ein Schwerpunkt. Dann italienischer Flüchtlingspoker. Für die Gestrandeten aus Lampedusa sollen vor allem die verarmten Regionen des Südens sorgen. 5 Wochen nach der Wahl hat Kosovo schon keinen Präsidenten mehr. Insider-Affäre bei Sonova. Eine Voruntersuchung ist noch lange keine Verurteilung. Es gibt Nachfrage nach Bioprodukten, aber zu wenig Angebot. Warum? Und dann?
Ich bin jetzt 56 Jahre da in Kreuzlingen. Also ich fühle mich wieder heim.
Kreuzlingen kennt sich aus mit Ausländern. Die Hälfte der Stadt sind selber welche. Und schließlich Besuch im Flohzirkus der Universität Basel, wo Wirte und Parasiten wettrüsten. Die letzten 2 Wochen brachten Syrien die größten Demonstrationen seit Bashar al-Assad vor 11 Jahren das Land von seinem Vater übernahm. Das Regime reagierte mit harter Hand, gleichzeitig aber stellte es Reformen in Aussicht, um möglichst Druck von der Straße zu nehmen. Gestern entließ Assad tatsächlich seine Regierung, heute Nachmittag wandte er sich selbst ans Volk, doch dem hatte der Präsident offenbar sehr wenig zu sagen. Unsere Nahostkorrespondentin Irin Meyer hat zugehört, sie schilderte mir den Auftritt im Parlamentsgebäude.
Es war eine ganz seltsame Inszenierung, was da vor sich ging. Assad kam ins Parlament, er ließ sich dort richtiggehend feiern. Die Parlamentarier klatschten, sie riefen Lobpreisungen, sogar Gedichte dem Präsidenten entgegen. Also auch wenn man anerkennt, dass dieser Präsident in weiten Teilen der Bevölkerung noch populär ist und auch beliebt, wirkte das Ganze doch ziemlich aus der Zeit gefallen. Und das Ernüchternde war, dass Assad den großen Teil seiner Rede nicht für das brennende Thema Reformen verwendet hat, sondern für eine angebliche Verschwörung gegen Syrien. Er sagte zwar, der Ruf nach Reformen sei legitim, diese Reformen seien aber bereits eingeleitet. Und auf der anderen Seite aber betonte und insistierte er, dass eine Minderheit Chaos und einen konfessionellen Konflikt schüre und dagegen müsse sich das geeinte Syrien wehren.
Dabei hatte seine Entourage doch noch vor wenigen Tagen umfangreiche Reformen zu ganz konkreten Punkten, die von der Opposition angesprochen wurden, in Aussicht gestellt. Ist er denn in diesen Punkten zu keinen Zugeständnissen bereit?
Assad hat einfach absolut nichts Konkretes gesagt in seiner einstündigen Rede. Seine Beraterin Butaina Shaban hat vor 2 Tagen noch angekündigt, Assad werde den Ausnahmezustand aufheben, einen Termin dafür nennen. Nichts davon. Sie hat gesagt, er werde beispiellose Schritte versprechen. Nichts davon. Er hat zwar kurz sein Parteiengesetz gestreift, aber nichts Konkretes dazu gesagt. Er hat überhaupt nichts über freie Medien gesagt. Und die Korruption, das ist eines der ganz zentralen Themen in Syrien, die war eigentlich nur eine Fußnote in dieser Rede. Und er hat auch nicht eine wirklich seriöse Untersuchung der blutigen Ereignisse in Daraa versprochen. Auch dies wäre sehr, sehr wichtig gewesen.
Und wie wirkt ein solcher Auftritt gespenstisch eher vor dem Hintergrund der Proteste?
Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort. Es sind ja nicht nur die Demonstranten in Daraa oder Latakia, sondern es ist die Mehrheit der Syrer, die schweigende Mehrheit, die auch einen Wandel will, die mehr Freiheit will. Die Leute in Syrien wollen sprechen können, ohne von einem Geheimpolizisten überwacht werden. Ich habe den Eindruck, also meine Erklärung ist, dass Assad fürchtet, wenn er Konzessionen oder Reformen unter Druck machen würde, dann wirke er schwach. Und ich glaube, das ist die Erklärung für diesen Auftritt. Aber man sieht natürlich auch nicht ins Innere des syrischen Regimes. Ein radikaler Wandel bedeutete eben nicht nur neue Gesetze, sondern in der Praxis müsste Assad das ganze politische und wirtschaftliche Machtkartell in Syrien sprengen. Und dieser Machtapparat besteht zu guten Teilen aus seiner eigenen Familie, alawitischen Freunden, korrupten Geschäftsleuten und einem undurchsichtigen, mächtigen Geheimdienstapparat. Und ob er das wirklich könnte, daran zweifeln eben viele.
Aber umgekehrt auch, trotz der Schwierigkeiten kann er sich es leisten, einfach nichts zu tun angesichts der Protestbewegung, die ja in den letzten Wochen doch sehr massiv auch ins eigene Land übergeschwappt ist.
Ich glaube nicht, dass er sich das leisten kann. Auch trotz des brutalen Vorgehens der Polizei ist die Mauer der Angst in Syrien eingebrochen. Bisher hat zwar niemand den Regimewechsel verlangt, aber ich glaube, das könnte sich jetzt ändern.
Andererseits, wie schlagkräftig ist die Opposition? Man hört ja auch, sie sei zersplittert entlang unterschiedlicher religiöser oder Stammeslinien, womöglich zu zersplittert sogar, dass sie Assad wirklich gefährlich werden könnte.
Ich glaube, das ist ein großes Problem. Syrien ist ein sehr zerbrechliches, konfessionelles, ethnisches Gemisch. Da haben alle einzelnen Gruppen ihre eigenen Interessen und Ziele. Und in einer Krisensituation werden die Spannungen in einer solchen Struktur sehr schnell geschürt. Und das Zweite ist, dass unter diesem Regime eben gar keine Opposition wachsen konnte. Die syrischen Dissidenten, das sind viele Intellektuelle, die sind entweder im Gefängnis, unter Hausarrest oder im Exil. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn diese Rede die ganze Antwort Assads auf die Unruhen bleibt, dann könnte eben doch eine Oppositionsbewegung schnell wachsen.
Und das in diesem Raum Syrien mit einer Nachbarschaft, die zu einem historisch besonders konfliktgeladenen Teil der arabischen Welt gehört.
Ja, Syrien ist wirklich ein sehr entscheidender Faktor in der Region. Das Regime in Damaskus ist verbündet mit dem Iran, mit der schiitischen Hisbollah. Es hat großen Einfluss im Libanon, in Palästina, im Irak. Was in Damaskus geschieht, ist entscheidend für Israel. Es ist wichtig für die Türkei. Also wenn Syrien implodiert, hat das unberechenbare Auswirkungen auf die ganze Region und würde das ganze Machtgefüge hier verändern. Und wenn man aus der Perspektive der Bevölkerung einmal schaut, Syrien hat den Irak und den Libanon zum Nachbarn. Die sind beide zerrissen durch konfessionelle Spannungen, durch Kriege und Interventionen. Und vor dem haben die Syrer Angst. Sie wollen in erster Linie Stabilität. Und ich glaube, Assad setzt zu Recht darauf, umso mehr als jetzt auch mit Schrecken sehen, was in Libyen passiert.
Einschätzungen von Irene Meyer. Mitten in dieser unruhigen Region liegt auch Israel. Und als einzig nicht-arabischer Staat hat Israel angesichts der regionalen Turbulenzen ganz eigene Sorgen. Carlo Strenger ist Professor für Psychologie an der Universität von Tel Aviv. Robert Stähli hat ihn dort getroffen und gefragt, wie die israelische Gesellschaft mit den Veränderungen in ihrer arabischen Nachbarschaft umgeht.
Für mich ist das Erstaunliche, dass die meisten Israelis über diese Veränderungen relativ wenig nachdenken. Und ich glaube, das ist ein Resultat dessen, dass die meisten Israelis furchtbar misstrauisch sind und das Gefühl haben, wahrscheinlich wird jede wesentliche Veränderung in den arabischen Staaten am Ende für Israel irgendwie negativ ausfallen. Und entsprechend versuchen sie nicht dafür zu viel darüber nachzudenken.
Gibt es denn ein Interesse oder schaut man eher weg von dieser Entwicklung?
Man schaut viel mehr weg, als man es hier erwarten könnte. Es ist zum Teil auch darauf zurückzuführen, dass die heutige Regierung ein Interesse daran hat, vor allem das Gefahrenpotenzial in diesen Veränderungen zu sehen. Ein Gefahrenpotenzial, das ich glaube, das nicht wegargumentiert werden kann. Aber was diese Regierung überhaupt nicht tut, ist auch das Chancenpotenzial für eine positive Entwicklung überhaupt zu sehen.
Gibt es von der Regierung überhaupt Antworten oder macht sie das gleiche eigentlich wie die Bevölkerung, mal abwarten, aussetzen?
Vor allem abwarten, aussetzen und zuschauen. Von mir aus gesehen wird dabei eine Chance verpasst. Und zwar vor allem einen Versuch zu machen, dass Israel mit den progressiven Kräften in der arabischen Welt, die heute doch immer stärker zum Ausdruck kommen, irgendeine Verbindung herzustellen.
Gibt es denn eine Erklärung, weshalb man diese Chance eben verpasst?
Ich denke seit vielen Jahren, dass Israel nur verstanden werden kann, wenn man in Betracht zieht, dass Israel während Jahrzehnten die arabische Welt zu Recht als Existenzbedrohung betrachtet hat. Eine Existenzbedrohung, die oft ganz real gewesen ist. Entsprechend ist es für die Israelis enorm schwierig zu glauben, dass eine Veränderung positiv sein könnte.
Gibt es denn unterschiedliche Ansichten innerhalb der einzelnen Parteien? Gibt es vielleicht zum Beispiel die Linke, die sagt, jetzt müssen wir die Chance ergreifen?
Die Linke ist, wie Sie wissen, heute in der Knesset kaum repräsentiert. Ich kann Ihnen sagen, dass die linksorientierten Kommentatoren die Entwicklungen in der arabischen Welt oft als sehr positiv betrachten. Persönlich habe ich einen, ich würde sagen, gemäßigten Optimismus und die Hoffnung, dass sowohl für uns, aber vor allem für die arabische Welt, dass wirklich eine Demokratisierung vor sich gehen wird und dies letztlich auch für Israel sehr positive Implikationen haben könnte.
Das größte Problem für Israel ist dann nach wie vor der Konflikt mit den Palästinensern. Könnte nicht das, die jetzige Situation, eben ein Anlass sein, dass man sagt, okay, jetzt denken wir um, jetzt machen wir einen Schritt vorwärts?
Wenn Sie mich fragen, ja. Leider muss ich sagen, dass die jetzige Regierung durch eine pessimistische Denklinie charakterisiert ist und auch ihr ganzes politisches Kapital dort investiert hat, sodass ich mir schwer vorstellen kann, dass diese Regierung diese Chance wahrnehmen wird.
Jetzt gibt es auch bei den Palästinensern eine gewisse Hoffnung. Diese Woche haben viele demonstriert und gesagt, wir wollen die palästinensische Einheit. Spielt das eben auch vielleicht Israel entgegen, dass die Palästinenser nach wie vor mit verschiedenen Stimmen sprechen?
Einer der Gründe, dass die rechtsorientierten Parteien sagen, dass es überhaupt keinen Wert hat, mit den Palästinensern überhaupt vorläufig zu einem Friedensvertrag zu kommen, ist, dass dieser Friedensvertrag hier nicht für alle Palästinenser bindend sein würde. Persönlich wiederum und mit vielen anderen Kommentatoren bin ich der Ansicht, dass eine Vereinigung der palästinensischen Kräfte für den Frieden eine sehr positive Entwicklung sein müsste. Aber wie gesagt, in Israel ist dann wiederum der Pessimismus, der sagt, das haben wir 2005, 2006 auch gedacht, aber dann hat Hamas die Wahlen gewonnen und plötzlich waren wir einfach nicht mehr fähig, mit irgendjemandem zu sprechen.
Das heißt mit anderen Worten, also von der israelischen Regierung ist in der jetzigen Situation trotz Entwicklungen in Ägypten, Tunesien, trotz diesem gewissen Aufbruchstimmung bei den Palästinensern ist eigentlich nichts zu erwarten.
Ich wäre sehr froh, wenn ich etwas anderes sagen könnte, aber ich befürchte, dass solange Netanyahu Ministerpräsident und Lieberman Außenminister ist, wir nicht viel zu erwarten haben.
Carlo Strenger, Professor für Psychologie an der Universität von Tel Aviv, befragt von Robert Stähli. Quadratkilometer, 4.500 Einwohner, über 6.000 Flüchtlinge, die meisten davon aus Tunesien. Das ist die Lage auf der italienischen Insel Lampedusa. Heute hat die Regierung in Rom begonnen, die dort Gestrandeten mit Fähren in verschiedene Zeltstädte auf dem Festland bringen zu lassen. Doch von einer gleichmäßigen Verteilung ist Italien weit entfernt. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Drei Wochen lang hat sich die italienische Regierung von Ministerpräsident Silvio Berlusconi Zeit gelassen, um auf den Notstand auf der Insel Lampedusa zu reagieren. Erst nach massiven Protesten der Inselbevölkerung, die die Flüchtlingsboote am Anlegen zu hindern versuchte, und weltweit negativen Schlagzeilen reagierte Rom. In einem Blitzbesuch auf Lampedusa verkündete Silvio Berlusconi heute den Evakuationsplan für die überfüllte Insel.
Contiamo che le operazioni di imbarco possano prendere due giorni e mezzo.
In 2 bis 2,5 Tagen, also in 48 bis 60 Stunden, sei das Flüchtlingscamp leergeräumt, versprach der Ministerpräsident. Die Tunesier würden auf mehrere Zeltstädte auf dem italienischen Festland verteilt. Umberto Bossi, Chef der fremdenfeindlichen Lega Nord und engster Alliierter von Berlusconi, nutzte die Gelegenheit, um publikumswirksam zu sagen, die Tunesier seien in Norditalien unerwünscht, sie sollten sich, Zitat, verpissen. Das gefällt seinen Wählern, zur Lösung trägt sein Vorschlag kaum bei. Doch die rabiate Opposition der reichen norditalienischen Regionen gegen die Aufnahme der Tunesier zeigt Wirkung. Berlusconis Crew wagte es nicht einmal, die Norditaliener zur Solidarität zu ermahnen. Die verarmten süditalienischen Regionen sind es nun, die das Gros der Flüchtlinge aufnehmen. Von hier sollen sie, vielleicht, irgendwann in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Der Widerstand gegen die Zeltstädte ist in Süditalien klein, kein Vergleich zu den zum Teil hasserfüllten Tiraden gegen die Einwanderer im Norden. Berlusconi weiß, dass er seinem Volk erklären muss, wie es mit den gegen 20.000 Tunesiern weitergeht, die in knapp 2 Monaten nach Italien gekommen sind. Doch Berlusconi bleibt vage.
Alcuni di questi migranti probabilmente potremo riportarli là da dove sono partiti.
Vielleicht könnten die ersten Tunesier schon bald wieder in ihre Heimat zurückgeschickt werden, sagt er heute auf Lampedusa. Doch daran glaubt derzeit niemand. Obwohl Rom seine Zahlungsversprechen an Tunesien von 80 auf 300 Millionen Euro heraufgesetzt hat, ziert sich Tunis zum Handschlag. Es müsste gegen 20.000 junge Tunesier zurücknehmen, denen es zurzeit keine Zukunft bieten kann. Die Unruhen könnten wieder aufflammen und die neue Regierung destabilisieren. Während Europa, aufgeputscht durch die Medienberichte, nach Lampedusa blickt, passiere das wahre Flüchtlingsdrama weiter südlich, in den Ländern rund um Libyen, sagt Flavio Di Giacomo, Sprecher der UNO-Unterorganisation für Migration, IOM, in Rom.
L'emergenza più importante è ai confini della Libia.
Einen echten Notstand gäbe es entlang der Grenzen zu Libyen. Insgesamt sei ein Viertel der rund 1,2 Millionen Gastarbeiter aus Libyen geflohen. Der größte Teil, etwa 350.000 Menschen, nach Tunesien und Ägypten. Weitere 50.000 seien nach Niger, Algerien, Tschad und Sudan geflüchtet. Besonders dramatisch sei die Situation in den südlichen Nachbarländern Libyens, in Niger, Tschad oder Sudan. Bei diesen Flüchtlingen handle es sich häufig um Schwarzafrikaner, die vor einiger Zeit aus Äthiopien, Somalia oder Eritrea nach Libyen gekommen seien. Auf ihrem Weg unglaubliche Strapazen, häufig auch Plünderungen und Vergewaltigungen durch Schlepper erlebt hätten und jetzt wieder zurückflüchteten. Es sei zu befürchten, dass sie abermals in die Hände von Schlepperbanden gerieten. Die Hauptlast der Fluchtbewegungen trügen Ägypten und Tunesien und dies ziemlich selbstlos, so Flavio Di Giacomo.
La Tunisia quindi in questo momento sta gestendo, ha gestito un flusso di profughi di circa 200.000 persone.
Tunesien hat 200.000 Flüchtlinge aufgenommen, darunter aber nur 20.000 Landsleute. 180.000 seien keine Tunesier, sondern Bangladeschi, Vietnamesen, Philippinen, Ägypter und andere. Es sei bemerkenswert, wie offen sich die Anrainerstaaten rund um Libyen gegenüber den Flüchtlingen geben, obwohl sie einiges ärmer seien als Europa.
Nach nur 5 Wochen ist Kosovos umstrittener Staatspräsident Beche Pacolli bereits nicht mehr im Amt, denn seine Wahl war verfassungswidrig. Das hat das Verfassungsgericht in Pristina bestätigt, Osteuropa-Korrespondent Walter Müller.
Die Verfassung sei bereits zu Beginn des Wahlverfahrens verletzt worden, schreibt das oberste Gericht in seiner 13-seitigen Urteilsbegründung. Zur Auswahl stehen müssen nämlich 2 Kandidaten und nicht nur einer, wie dies mit Becet Pacolli der Fall gewesen sei. Um an der Regierung zu bleiben, brauchte Thaçi Pazzolis Partei als Koalitionspartnerin. Dafür musste er Pazzoli das Präsidentenamt versprechen und ihn durchboxen. Die anderen größeren Parteien verweigerten Thaçi die Unterstützung. Thaçi und Pazzoli machten die Rechnung allerdings ohne das Verfassungsgericht. Der politische Kuhhandel ist nun geplatzt. Die neuen Verfassungsrichter kritisieren jedoch auch die Oppositionsparteien. Das Parlament zu verlassen und die Wahl zu boykottieren, wie dies geschehen sei, verletze die Verfassung ebenfalls. Die Abgeordneten hätten als Volksvertreter einen Wählerauftrag und seien somit verpflichtet, im Parlament zu bleiben. Dieses bemerkenswert unabhängige Urteil des Verfassungsgerichtes bekommt somit erzieherische Wirkung für den Politbetrieb des jungen Staates. Konsequenterweise erklärte Becet Pazzoli heute Nachmittag, er verlasse nun das Präsidentenbüro. Das Amt gehört ihm nicht mehr. Einer seiner Berater ließ durchblicken, Pazzoli wolle nochmals kandidieren. Denn für Anfang Woche ist eine Parlamentssitzung geplant, um einen neuen Präsidenten zu wählen, diesmal mit zwei Kandidaten. An Pazzoli festzuhalten ist für Ministerpräsident Thaçi ein riskantes Spiel. Falls der im Volk ungeliebte Pazzoli endgültig durchfällt, könnte auch Thaçis angeschlagene Regierung stürzen. Dann müssten Neuwahlen angesagt werden.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit Kreuzlinger Grenzerfahrungen, Biobauern, die fehlen und 130.000 Wasserflöhen. Zunächst aber Sonova. Zwei Firmenchefs nehmen den Hut. Sein Präsident gibt sein Präsidium ab. Der Vorwurf des Insiderhandels stürzt den Hörgerätehersteller Sonova in eine tiefe Krise. Nun ermittelt die Zürcher Staatsanwaltschaft wegen möglicher Insiderverkäufe. Doch ob Anklage erhoben wird, ist offen, auch weil der Tatbestand schwer nachzuweisen ist. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Haben Sie oder haben Sie nicht Ihr Insiderwissen von Sonova missbraucht für private Börsengeschäfte? Vielleicht. Klar ist, in den ersten Märzwochen haben Personen aus der Sonova-Führung eigene Wertpapiere verkauft für insgesamt 47 Millionen Franken. Und kurz darauf, am 16. März, sprach Sonova eine Gewinnwarnung aus, warnte also, dass die Finanzziele nicht erreicht würden, weil Probleme bei einzelnen Hörgeräten aufgetaucht seien. Die Reaktion an der Börse war enorm. Die Sonova-Aktie brach um 20% ein. War das Timing der Aktienverkäufe der Führungsleute also etwa kein Zufall? Firmengründer Andi Ries, der heute sein Präsidium abgab an Verwaltungsratskollege Robert Spörri, er beteuerte vor den Medien seine Unschuld. Er habe zwar kurz vor der Gewinnwarnung Aktien verkauft, im Wert von rund 37 Millionen Franken, aber
zu dem Zeitpunkt, als wir das machten, hatten wir keine Kenntnis von irgendeiner Profitwarnung. Wir waren auf demselben Niveau wie andere auch.
Inzwischen hat Ries dem Käufer angeboten, sein Aktienpaket zum damaligen Preis zurückzukaufen. Dass Ex-Verwaltungsratspräsident Ries keine Insider-Informationen zur Verfügung standen, zu diesem Schluss kommt auch die Anwaltskanzlei Homburger, die Vorgänge Sonova intern untersucht hat. Anders könnte es aber bei Ex-Firmenchef Valentin Shapiro und Ex-Finanzchef Oliver Walker aussehen. Denn sie sind deutlich näher am Geschäft mit den Hörgeräten dran, sehen deutlich schneller, wenn es Probleme mit einzelnen Produkten gibt, wenn die Gewinnziele gefährdet sind. Ob Shapiro und Walker ihr Insiderwissen für private Profite ausgenutzt haben, lässt Sonova offen. Der neue Verwaltungsratspräsident Robert Spörri meinte:
Wenn diese Frage überhaupt zu beantworten ist, dann ist sie durch die Staatsanwaltschaft zu beantworten.
Sonova selber will keine Strafanzeige einreichen. Die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte im Kanton Zürich dagegen prüft momentan, ob sie genügend Anhaltspunkte für eine Untersuchung und eine allfällige Strafklage findet. So oder so, die Vergangenheit hat gezeigt, dass es oft schwierig ist, Insiderhandel strafrechtlich hieb- und stichfest nachzuweisen. Entsprechend gab es bisher nur vereinzelt Verurteilungen. Im Kanton Zürich etwa war es in den letzten 10 Jahren ein einziger Fall. Denn
dass der Insider Kenntnis einer Insiderinformation hat und den Vorsatz hat, diese Insiderinformation auszunützen, das ist eine innere Tatsache, die naturgemäß schwierig nachzuweisen ist.
sagt Daniela König. Sie ist Anwältin bei der Kanzlei Meyer-Lustenberger und hat sich in ihrer Dissertation intensiv mit Insiderhandel befasst. Die Juristen müssen oft Tausende von E-Mails untersuchen, Telefonprotokolle durchackern und bei Banken Informationen eintreiben. Ein aufwendiges Verfahren. Im Vergleich mit den USA fällt auf, Amerika geht sehr viel aggressiver gegen Insiderhändler vor. Dort existiert bereits seit den 1930er Jahren eine entsprechende Strafnorm. In der Schweiz wurde sie erst 1988 eingeführt. Zudem setzen die USA deutlich mehr Ressourcen in den Kampf gegen Insiderhandel ein und sprechen auch deutlich schärfere Geld- und Gefängnisstrafen aus, die klar über das Maß in der Schweiz hinausgehen. Hierzulande droht den Insidern maximal 3 Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe von maximal 1 Million. Ein Kavaliersdelikt ist Insiderhandel auch in der Schweiz nicht mehr, aber der Kampf dagegen steckt dennoch immer in den Kinderschuhen.
Die Nachfrage nach Bioprodukten in der Schweiz steigt und steigt. Doch obwohl sich die grünen Erzeugnisse gut verkaufen lassen, stellen zu wenig Bauern in der Schweiz ihren Betrieb auf die biologische Produktion um. Das Angebot hält mit der steigenden Nachfrage nicht Schritt. Weshalb das so ist und was dagegen getan werden könnte, Klaus Bonanomi.
Ob Milch, Fleisch oder Eier, ob Gemüse, Früchte oder Convenience Food, die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten kaufen immer mehr biologische Produkte. In den letzten 5 Jahren hat die Nachfrage um 40% zugenommen und 6 von 10 Schweizer Haushalten kaufen mindestens einmal monatlich Bioprodukte ein. Längst ist Bio keine Nische mehr. Dennoch, der Anteil der biologisch bewirtschafteten Fläche stagniert seit Jahren bei gut 10%. Zu wenige Bauern wagen den Schritt, ihren Betrieb auf biologische Produktion umzustellen. Die Familie Bigler in Vielbringen bei Bern hat den Schritt getan. Ihr 20-Hektaren-Betrieb war zu klein, die konventionelle Milchwirtschaft rentierte nicht mehr, sagt Bäuerin Brigitte Bigler.
Der erste Antrieb war sicher die wirtschaftliche Frage. Der Betrieb brachte zu wenig Einnahmen und wir schauten uns um nach möglichen Änderungen und haben auch gemerkt, dass im Biolandbau viel mehr Produkte gesucht sind.
Zum Beispiel Eier und Fleisch. So leben auf dem Biglerhof nun 2000 Legehennen in einem großen Stall und einem noch viel größeren Auslaufgehege. Auf der Weide grasen Rinder, die dereinst zu Natura Beef werden. Die Rechnung geht nun auf. Nicht nur in diesem Fall, wie Patrick Ebi vom Bundesamt für Landwirtschaft bestätigt.
Die Betriebsergebnisse der Biobetriebe, die sind insgesamt besser als die der vergleichbaren nicht biologischen Betriebe. Das zeigt, dass rein wirtschaftlich betrachtet ist Biolandbau attraktiv.
Zwar haben letztes Jahr wieder etwas mehr Bauern auf Bio umgestellt. Dennoch, es gäbe andere, nicht nur finanzielle Gründe, die viele vom Umstellen abhielten, sagt Ebi.
Da spielen andere Faktoren mit. Wie ist die Produktionstechnik, die Arbeitsorganisation auf dem Betrieb organisiert? Wie ist die Akzeptanz für Biolandbau, zum Beispiel auch bei den Kollegen? Zusätzliche Administration oder zusätzliche Kontrollen beim Biolandbau, das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen dafür, ob man umsteigt oder nicht.
Einen weiteren möglichen Grund nennt Biobäuerin Brigitte Bigler.
Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass gewisse Kulturen schwierig anzubauen sind im Bio und da eine große Hemmschwelle ist, die Angst zu groß ist, dass man dem nicht gewachsen ist ohne die Hilfsmittel, die chemischen und synthetischen.
Auch sie und ihr Mann hätten deshalb zuerst gezögert, gibt die Bäuerin zu.
Ja, so das Bild vom ewigen Jäten und im Feld herumknien und so, das war schon auch da. Aber wir sind nicht der erste Betrieb hier im Dorf. Wir haben 2 andere Betriebe, die schon auf Bio umgestellt hatten. Und dort hatten wir ein positives Vorbild und haben gesehen, dass es funktionieren kann. Und das hat uns Mut gemacht.
Mut machen, Chancen aufzeigen. Hier sei insbesondere die Ausbildung gefragt. Dies meint Marco Genoni, Dozent an der Schweizer Hochschule für Landwirtschaft in Zollikofen.
Ein Ausweg oder eine mögliche Entwicklung ist sicher in der Ausbildung und Beratung, dass den jungen Leuten, das sind ja die zukünftigen Bauern oder Bäuerinnen, dass die in der Ausbildung schon einiges mitnehmen. Es hat Beispiele wie Ebenrein, dass diese landwirtschaftlichen Schulen selber einen Biobetrieb führen. So kann man das 1:1 dann konkret kennenlernen im Laufe der Ausbildung.
Denn, so Genonis Erkenntnis,
junge Leute, die haben diese Hemmschwelle nicht mehr, auf Bio umzustellen.
Auch Bioswiss will verstärkt die Jungen motivieren und über die Chancen der biologischen Produktion informieren. Denn diese sei nicht nur finanziell lohnend, sondern auch schonender, naturnäher und nachhaltiger. Oder in den Worten von Biobäuerin Brigitte Bigler.
Mit der Umstellung haben wir auch erlebt, wie die Kulturen wachsen ohne all die chemischen und synthetischen Hilfsstoffe. Das hat uns sehr aufgebaut und somit ist auch die Überzeugung mehr und mehr gewachsen, dass Bio wirklich das Richtige ist. Nicht nur für uns, sondern generell für die Landbewirtschaftung.
Albaner, Deutsche und Schweizer leben Tür an Tür Alltag im Städtchen Kreuzlingen am Bodensee. Neueste Zahlen zeigen, im Ort leben heute mehr Ausländer als Schweizer. Die größte Ausländergruppe sind Deutsche, gefolgt von Italienern. Mit einem Anteil von etwas über 50% hat Kreuzlingen die höchste Ausländerrate in der Ostschweiz. Wie funktioniert unter diesen Bedingungen das Zusammenleben? Silvio Liechti hat Kreuzlingen besucht.
Es hat vor allem Männer an diesem Morgen im Centro Italiano in Kreuzlingen. Man trifft sich, isst einen Happen und schaut Fußball. Das italienische Kulturzentrum ist für viele eine zweite Stube und Stammtisch in einem. An einem Tisch direkt am Fenster sitzen drei Männer und spielen Karten. Sie erzählen von der Zeit, als sie in jungen Jahren in die Schweiz kamen und wie gut sie von den Leuten aufgenommen wurden.
Super, ich finde einfach. Also ich bin jetzt 56 Jahre da in Kreuzlingen. Also ich fühle mich wohl wieder heim.
Sagt der Mann mit den grauen Haaren und dem Schnauz und schaut wieder in seine Karten. Hinter der Bar in der anderen Ecke des Raums steht Giuseppe Scarascia. Der Mann mit dem freundlichen Lächeln ist der Präsident des italienischen Kulturzentrums und sorgt hier als Koch auch für das leibliche Wohl der Gäste. Immer wieder kämen auch Schweizer zum Essen ins Centro. Er nimmt einen Schluck von seinem Espresso und sagt dann, das Zusammenleben mit den Einheimischen funktioniere gut. Giuseppe Scarascia fühlt sich wohl hier, nur etwas stört ihn.
Das, was mir wirklich fehlt, ist das Stimmrecht. Ich denke, nach 40 Jahren, wenn einer so lebt, hat seine Kinder sind hier geboren, Kinder sind hier in Schule gegangen, sind hier integriert. Ich bin schon Großvater, ich muss fast automatisch überkommen.
Vor einem Jahr gab es einen Anlauf, das Ausländerstimmrecht im Kanton Thurgau auf Gemeindeebene einzuführen. Die Idee ist dann jedoch schon im Kantonsparlament gescheitert. Es wird Mittag, die ersten Gäste bestellen, Giuseppe Scarascia macht sich hinter die Kochtöpfe. Ein paar Kilometer weiter im Städtchen sitzt der parteilose Stadtpräsident oder wie es hier heißt, Stadtermann in seinem Büro. Andreas Netzler ist ein grossgewachsener Mann mit einer randlosen Brille auf der Nase und einem grauen Haarkranz. Vor ihm auf dem Tisch liegen Blätter mit Diagrammen und Zahlen. Ein Blick darauf zeigt, Kreuzlingen ist schon seit Jahrzehnten Multikulti. Um 1910 war der Ausländeranteil mit 58% gar deutlich höher als heute. Der Gleisbau am Bodensee und die Industrie hat damals ausländische Arbeiter angezogen. Sie kamen vor allem aus Deutschland und Italien. Die Kreuzlinger sind sich also gewohnt, Tür an Tür mit anderen Nationen zu leben. Das klappe auch ganz gut, sagt Netzle.
Das macht mich eben stolz, dass es hier so gut funktioniert und sicher nicht schlechter geht als in Gemeinden, wo vielleicht nur die Hälfte so viele Ausländer sind wie bei uns. Das hat auch Gründe, man tut auch etwas für die Integration der Ausländer, aber es hat auch mit der Mentalität zu tun.
Viele Ausländerinnen und Ausländer seien in Vereinen engagiert und in der Gesellschaft eingebunden. Neben den Integrationsprojekten wurde vor 3 Jahren ein Ausländerbeirat gegründet. Die Ausländer können so bei der Stadtpolitik zwar nicht mitbestimmen, aber wenigstens mitreden. Doch die Zuwanderung bringt auch Probleme. Wohnen ist in Kreuzlingen zum Beispiel teurer geworden. Fabian Neuweiler kritisiert noch etwas anderes. Er ist Präsident der SVP-Ortspartei und arbeitet am See als Bootsbauer. Auf dem Parkplatz zwischen Autos und Schiffen sagt er, was ihn stört.
Es gibt sicher solche, die sind super integriert da, weil sie es auch wollen. Und dann gerade mit dem deutschen Zuzug haben wir natürlich schon gewisse Probleme. Die, die hier wohnen, Kinder aber auf Konstanz in die Schule schicken und das Leben eigentlich in Konstanz leben, da ist keine Integration.
Knapp ein Viertel der 20'000 Einwohner kommt aus Deutschland. Seit die Personenfreizügigkeit mit der EU gilt, kommen viele Deutsche in die Grenzstadt am Bodensee. Sie sind mittlerweile mit Abstand die grösste Ausländergruppe hier.
Die Nähe zum deutschen Konstanz, die tieferen Steuern und die besseren Verdienstmöglichkeiten locken. Vor 6 Jahren kam Lisa Schwierskott aus Hamburg nach Kreuzlingen. Sie wirtet im Löwen. Sie fühle sich hier nicht als Ausländerin, sagt die junge Frau mit den blonden Locken. Dank der ähnlichen Sprache verstehe man einander ja.
Wir haben jetzt noch keine großen Probleme gehabt. Man hört zwar immer wieder mal von welchen so die Deutsche, aber auf mich selber ist jetzt noch nie irgendjemand negativ zugegangen.
Gegenüber vom Löwen an der Hauptstraße steht ein Einkaufszentrum. Alt und jung kommen schwer bepackt mit vollen Taschen zu den Läden raus. Zum Zusammenleben in Kreuzlingen hat jeder und jede eine Meinung.
Sie merkt es von meiner Schwester her. Also sie war in einer Klasse, wo sie und nochmal die einzigen Schweizer waren. Und jetzt redet sie halt wie ein Ausländer. Also das Deutsche ist nicht so gut.
Ich komme gut aus mit ihnen. Ich finde es gut. Ich finde, es ist interessant, es läuft etwas und eine andere Idee.
Ja, es wird vielleicht fast ein bisschen mehr Hochdeutsch geredet bei uns, wie der Schweizerdeutsch, aber das stört mich weiters nicht.
Man spricht Deutsch in Kreuzlingen, diesen Eindruck haben noch andere. Dann kommt ein junger Mann vorbei, er ist aus Deutschland und unterrichtet an der Kantonsschule. Als er vor 3 Jahren kam, wollte er unbedingt Schweizerdeutsch lernen. Dies war der Schlüssel zu den Einheimischen, sagt er heute.
Hat für mich natürlich persönlich das Zusammenleben extrem erleichtert. Der Umgang ist schon sehr anders. Man ist sich viel näher. Es wird, es wird extrem positiv aufgenommen. Ich würde sagen, wenn jemand in die Schweiz kommt, egal von welchem Land, wenn er die Sprache hat, hat er einen extremen Vorteil.
Stimmen aus Kreuzlingen im Bericht von Silvio Liechti. Was geschieht eigentlich bei einer Infektion, bei einer Ansteckung durch Viren, Bakterien oder Pilze? Welche Tricks verwenden Parasiten, um Menschen und Tiere anzustecken? Erstaunlicherweise bergen solch grundlegende Fragen der Medizin noch immer große Rätsel. Der Infektionsbiologe Dieter Ebert von der Universität Basel versucht, sie zu lösen. Aber seine Studienobjekte sind nicht etwa Menschen oder Mäuse. Nein, Dieter Ebert ist Herr über 130.000 Wasserflöhe. Christian Heuss hat den Flohdompteur an der Uni Basel besucht.
Der Besuch bei Dieter Ebert beginnt quasi in der Manege des Wasserflohzirkus, dem Nasslabor, dem Wet Lab am Institut für Zoologie der Universität Basel.
Das ist Wet Lab, das heißt, hier werden Arbeiten gemacht mit Wasser, mit Wasserflöhen, mit Flüssigkeiten, mit Chemikalien.
In der Mitte des Labors stehen Wärmeschränke, etwa 2 Meter hoch, mit einer Innentemperatur von exakt 20 Grad. Öffnet man die Schranktüren, werden unzählige Tablare mit Wassergläsern sichtbar. In jedem Glas ein kleiner Wasserfloh, eine Daphnie, manchmal gar mit ganzer Familie.
Wenn Sie da reingucken, sehen Sie, da gibt es in jedem Glas in dem Fall eine große Daphnie. Und wenn die gerade Junge bekommen haben, sieht man auch kleine Daphnien da drin.
Wasserflöhe sind Krebstierchen, heimisch in Tümpeln und stillen Gewässern rund um die Welt. Aber nirgends werden sie so genau studiert wie im Labor des Evolutions- und Infektionsbiologen Dieter Ebert. Sein Labor mit über 20 Forscherinnen und Forschern aus 5 Kontinenten gehört heute zur Weltspitze, sagt Dieter Ebert, nicht ganz ohne Stolz.
Wir sind das führende Labor in der Welt für Daphnia magna und deswegen sind viele Leute daran interessiert, mit uns zu kollaborieren, weil wir das Material haben, um diese Sachen zu machen.
Dieter Ebert beobachtet die Tierchen nicht nur, sondern er betreibt Familiengeschichte ganzer Generationen von Wasserflöhen. Er charakterisiert ihre Eigenheiten, ihre Gene, er züchtet gezielt Nachkommen und vor allem studiert er ihre Krankheiten.
Man kann die inneren Organe sehen, man kann den Herzschlag messen, das heißt, man kann mit ganz einfachen Mitteln sehen, geht es einer Daphnie gut oder nicht.
Und mit modernen Mikroskopen kann man auch ihre Krankheitserreger erkennen, Pilze oder Bakterien beispielsweise. Der Wasserfloh, genauso wie der Mensch auch, lebt in einer gefährlichen Welt. Parasiten lauern in jeder Pfütze und nur jene Wasserflöhe, die sich mit ihrem Immunsystem kraftvoll wehren können, überleben.
Man muss einfach mal in ein natürliches Gewässer gehen, ein paar Daphnien fangen und die sich anschauen und dann wird man finden, da gibt es manche, die sind rot gefärbt, manche, die sind weiß gefärbt, manche, die sind so gelblich, manche haben so watteartige Aufwüchse auf der Haut. All das sind Infektionskrankheiten.
Die Frage, die Dieter Ebert umtreibt, ist eine auch für den Menschen entscheidende. Wie entwickeln sich Infektionskrankheiten? Welche Tricks wenden Parasiten wie Pilze oder Bakterien an, um Mensch, Tier oder eben auch die kleinen süßen Wasserflöhe anstecken und krank machen zu können.
Parasiten passen sich ständig an. Das heißt, der Parasit wird aggressiver, der Wirt wehrt sich dagegen. Der Parasit wird aggressiver, der Wirt evolviert sich wieder dagegen.
Wirt-Parasiten-Verhältnis wird dieses ständige Wettrüsten zwischen Wasserfloh und Parasit genannt. Ein Wettrüsten, das auch für menschliche Krankheitserreger typisch ist. Der Malaria-Parasit beispielsweise entwickelt Abwehrstrategien gegen neue Medikamente, so dass der Parasit in kurzer Zeit resistent gegen das Medikament wird. Ähnlich entwickeln auch Bakterien Resistenzen gegen Antibiotika. Dieter Ebert charakterisiert nun das Wettrüsten der Wasserflöhe und ihrer Parasiten und lernt so auch etwas darüber, wie Menschen oder auch Nutzpflanzen in der Landwirtschaft besser vor gewissen Krankheiten geschützt werden können. In Dieter Eberts Labor drängen junge Forschende aus der ganzen Welt. Grundstein für seinen Erfolg war nicht nur Ausdauer und Neugier, sondern auch sein Mut als junger Forscher, etwas ganz Neues zu probieren.
Als ich angefangen habe, war ich der Einzige. Und der damalige Daphnien-Papst, der führende Wissenschaftler auf dem Gebiet der Daphnien, hat gesagt, komm Dieter, mach das nicht, du verschwendest deine Zeit, das ist kein gutes Feld, um Karriere zu machen.
Der 49-jährige Dieter Ebert hat an die Wasserflöhe und seine Forscherideen geglaubt und Karriere gemacht. Eben erst hat ihn der Europäische Forschungsrat mit 3,3 Millionen Franken ausgestattet, um seine Forschung ausweiten zu können. Forschungsgeld, das nur den Besten der Besten zusteht.
Der Bericht aus Basel von Christian Heuss hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Monika Oetli. Und für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.